Lukas Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Nun bitten wir dich wieder, Herr Jesus, dass du uns dein Wort auftust, dass du unsere Herzen öffnest und dass du unsere Herzen bewegst, damit dein Heil in unser Leben kommen kann. Amen. Was ist das größte Wunder, das es auf der Welt gibt? Ihr kennt vielleicht die sieben Weltwunder. Ursprünglich handelt es sich da um die beeindruckendsten antiken Bauwerke, die von Menschen je geschaffen wurden. Was ist ein Wunder? Als Wunder gilt ein Ereignis, dessen Zustandekommen man sich nicht erklären kann. Ja, es löst Verwunderung und Erstaunen aus. Es ist etwas Erstaunliches, etwas Außergewöhnliches. In unserem Predigttext geht es um das größte Wunder auf Erden. Ja, aber Jesus hat hier doch kein Wunder getan. Keine Heilung, keine Brotvermehrung, keine Sturmstille, auch keine Totenauferweckung. Hier geht es um das Herz des Menschen. Genauer gesagt von zwei Menschen. Das Herz des einen von ihnen, einer Frau, die die Sünderin genannt wird, wurde total verändert. Und das nennt die Bibel Buße und Umkehr. Warum ist es das größte Wunder, wenn ein Mensch umkehrt? Es ist ein Vorgang, der nicht auf Befehl Gottes hingeschieht. Warum? Es liegt an der Gottesebenbildlichkeit von uns Menschen. Die Umkehr zu Gott muss freiwillig geschehen. Gott wird sie niemals erzwingen. Gott regiert die Schöpfung durch seine Allmacht, indem er Befehle gibt. Er handelt absolut souverän. Er spricht und es geschieht. Aber das Herz des Menschen, das verändert Gott nicht auf Befehl, nicht durch seine Allmacht. Wir haben es in der Schriftlesung gehört in Lukas 15, da sagt der Herr Jesus zweimal, dass Freude im Himmel ist, wenn ein Mensch von seinen Sünden umkehrt. Das muss also für Gott und die Engelwelt ein ganz besonderes Ereignis sein, das im Himmel gebührend gefeiert wird. Und nun erzählt unser Text von diesem Wunder. Er ist eingebettet in eine Geschichte, die uns einen Einblick gibt in das Herz des Menschen. Der Jesus wird von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Miteinander zu essen hat im Orient einen sehr hohen, einen besonderen Stellenwert. Es ist ein Zeichen von Wertschätzung und es beinhaltet eine tiefe Gemeinschaft miteinander. Warum hat er Jesus eingeladen? Was war sein Motiv? Aus Kapitel 6 wissen wir noch, dass die Pharisäer einen Anlass suchten, Jesus wegen Übertretung des Gesetzes der Tora anzuklagen. Wie wir also sehen werden, war das offensichtlich auch das Motiv dieses Pharisäers. Er wollte Jesus in eine Falle locken, vielleicht durch spitzfindige theologische Diskussionen, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Und siehe, Vers 37, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl und sie trat hin zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Also was hier sich abspielt, das ist ungeheuerlich für die damaligen Verhältnisse. Diese Frau wird Sünderin genannt. So hat man Personen bezeichnet, die offen in Unmoral lebten, also in einem unehelichen Verhältnis oder in Prostitution. Kleiner Hinweis am Rande, war nicht Maria Magdalena, das war eine andere Geschichte. Die hat Jesus auch gesagt. Was hat diese Frau jetzt zu dieser Tat bewogen? Nun, wahrscheinlich hat sie die Predigt von Johannes dem Täufer und von Jesus gehört. Sie ist von dieser Predigt angesprochen worden. Sie lautete: Tut Buße, kehrt um, denn der Anbruch des Reiches Gottes ist nahe. Das Reich Gottes steht kurz bevor. Jeder Israelit wusste, was damit gemeint ist. Der Messias steht kurz vor der Tür. Und in das Reich des Messias werden nur Gerechte eingehen, keine Sünder. Die Sünder fallen unter das Gericht Gottes. Und diese Botschaft, die muss jetzt die Frau derart erschüttert haben. Da wurde ihr bewusst, ich bin verloren in meinen Sünden. Wenn jetzt der Messias kommt, wenn jetzt das Reich Gottes beginnt. Sie hat der Predigt von Johannes und Jesus geglaubt. Sie hat Gott Recht gegeben. Und nun schleicht sie sich in das Haus des Pharisäers, nähert sich von hinten den Füßen Jesu. Damals saß man nicht am Tisch, sondern man lag auf dem Boden um den Tisch rum. Man muss wissen, die Pharisäer verachteten solche Sünder als Unreine und sonderten sich strikt von ihnen ab. Was hat sie jetzt so zu Jesus gezogen? In Kapitel 5 hören wir, dass Jesus mit solchen Menschen gegessen hatte. Jesus hat sich nicht abgesondert von ihnen. Er ist ihnen in Liebe begegnet. Er hat sie angenommen, er hat ihre Gemeinschaft gesucht. Er hat sie nicht verurteilt, obwohl er natürlich Klartext über Sünde geredet hatte. Und nun salbt und küsst sie ihm die Füße. Warum? Warum die Füße und nicht den Kopf? Psalm 2. Vers 10 bis 12. Da heißt es: So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Also es bedeutet zweierlei. Erstens wurden Könige mit kostbarem Öl gesalbt. Vermutlich hat es sich um Myrrhe gehandelt. Sie erkennt damit Jesus als König an, als den Messias. Und zweitens bringt sie mit dem Küssen der Füße ihre Unterwerfung zum Ausdruck. Und sie weint. Worüber? zweifellos aus Schmerz und Reue über ihr bisheriges Leben, das verkehrte Leben in der Sünde. Und so bringt sie ihren Glauben zum Ausdruck. Glauben an Jesus, den Messias, den Retter, der allein ihre Sünden vergeben kann. Sie spricht kein Bußgebet, auch kein Sündenbekenntnis, hören wir nichts von. Aber ihr Herz sagt mit dieser Tat: Herr, vergib mir meine Schuld, ich brauche dich. Und das ist der entscheidende Moment im Leben eines Menschen, nämlich wenn er erkennt, dass er ein Sünder ist, dass er deswegen von Gott getrennt ist und verloren ist und dass er Jesus braucht, um errettet zu werden. Und das ist das Wunder der Umkehr des Herzens, auf das Gott wartet bei jedem Menschen. Ist das uns, die wir vielleicht schon lange gläubig sind, noch bewusst, dass wir Jesus brauchen, wegen unseres Problems der Sünde? Wir brauchen ihn nicht, dass es uns besser geht, dass Gott uns segnet. Wir brauchen Jesus, weil wir verlorene Sünder sind. Hast du diese Erkenntnis für dich persönlich schon gehabt? Ist dir deine Sünde wirklich schon vor Gott bewusst geworden? Und nicht nur so oberflächlich, ja, wir sind ja alle Sünder, sind ja keine Heiligen. Nein, ohne eine persönliche Erkenntnis der Sünde gibt es keine echte Bekehrung. Und wenn du diese Sündenerkenntnis, dieses Bewusstsein des Verlorenseins nicht hattest, dann bist du nicht bekehrt, auch wenn du schon lange in die Gemeinde gehst. Ohne Buße gibt es keine Bekehrung, auch wenn du fromm lebst. Manche Kritiker mögen nun sagen, ja, es ist wieder typisch Kirche. Die reden einem erst Schuldgefühle ein und dann können sie die Vergebung als Problemlösung verkaufen. Aber es ist nicht so einfach. Was ist, wenn wirklich Dinge in deinem Leben schiefgelaufen sind? Zerbrochene Beziehungen, eine zerrüttete Familie, finanzielle Katastrophen, Hass, Streit, Feindschaft. Wenn die Berge der Schuld deinen Lebensweg säumen, so wie da vor kurzem im Juli noch die meterhohen Schutthäufen, die schlammigen Straßen im Ahrtal, dann brauchst du jemanden, der dir diesen Schutt wegräumt mit einem schweren Gerät. Damit wirst du nicht mehr fertig. Solchen Schutt kannst du nicht mehr in kleine Tüten packen und irgendwo in die Tonne stopfen. Manche gehen dann zum Psychologen, um ihre Schuldgefühle zu dämpfen. Aber wenn Schuldgefühle auf realer Schuld beruhen, dann sind sie berechtigt. Und dann solltest du sie ernst nehmen und sie zu dem Einzigen bringen, der sie dir abnehmen kann. Und das ist Jesus, der Gekreuzigte. Jesus verurteilt dich niemals. Er wartet auf dich in Liebe. Komm zu ihm mit deinen Sünden. Er will sie dir vergeben. Er will, dass du befreit bist von den alten Lasten und glücklich durchs Leben gehst. Es geht nur durch Umkehr zu Jesus. Vers 39. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Jetzt kommt die Reaktion eines wohlanständigen Menschen, der mal anständig gelebt hat. Der Pharisäer sah sich als Heiliger und Gerechter. Er hielt sich peinlichst genau an Gottes Gesetze. Er fastete und er spendete. Ja, er hielt sich sogar an die Reinheitsgebote, die für die Priester im Tempel galten. Und jetzt wagt es so eine unreine Person, eine unberührbare, Jesus einfach so anzufassen. Jetzt war Jesus auch kultisch unrein. Und jetzt wird die Motivation klar, warum er Jesus eingeladen hatte. Er wollte beweisen, dass Jesus kein Prophet ist. Jetzt hat er gedacht, so, jetzt habe ich endlich den Beweis. Wenn ihm nicht klar ist, was für eine Person das ist, dann kann er kein Prophet sein. Die Frau ist bei ihm als Sünderin abgeurteilt, fertig. Dürfen Menschen niemals verurteilen, auch wenn sie tief gefallen sind. Sie brauchen Jesus. Er hat am Kreuz für jede Sünde gelitten. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Also Jesus ist wirklich ein Prophet. Er kennt seine Gedanken. Er sieht auch sein Herz. Welche innere Haltung ist da drin? Er meint: Ich bin viel besser als die da. Das ist die Sünde des Stolzes. Also um wie viele Sünder geht es hier? Um zwei. Römer 3, 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Stolz. Ich denke, Stolz ist wahrscheinlich die schlimmste Sünde vor Gott. Warum? Weil der so blind macht für den eigenen verkehrten Zustand. Aber Jesus verurteilt auch ihn nicht. Er liebt ihn genauso wie die Frau. Er will ihm die Augen öffnen. Nun spricht Jesus zu ihm: Simon, er ruft ihn bei seinem Namen. Dann spricht der Herr Jesus das Gleichnis von den zwei Schuldnern. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Beide konnten nicht bezahlen. Und der Gläubiger schenkt es beiden. Die Frage: Sage mir, welcher von ihnen wird ihn am meisten lieben? Der Herr Jesus redet zu ihm ein Gleichnis. Das war unter Schriftkundigen durchaus üblich. Der Herr Jesus tut das sehr weise und sehr liebevoll. Er konfrontiert ihn nicht direkt mit seiner Haltung. Das wäre zwecklos. Ein stolzer Mensch wird das niemals annehmen können. Da wäre das Gespräch ziemlich schnell zu Ende gewesen. Zwei Gläubiger, die ihre Kredite nicht abbezahlen können. Umgerechnet ist ein Denar etwa ein Tageslohn, sagen wir 100 Euro. Das wären dann umgerechnet 50.000 Euro und 5.000 Euro für heutige Verhältnisse an Schulden. So, was wäre jetzt damals passiert in Israel? Ein Schuldner, der nicht mehr zahlen kann, der musste laut Gesetz dem Gläubiger als Sklave dienen und seine Schulden abarbeiten. Diese Zeit war auf maximal 7 Jahre begrenzt. Also beide Schuldner haben ein Riesenproblem. Zunächst mal egal, wie hoch die Schulden sind. Beide können das Problem nicht alleine lösen. So ist es auch bei allen Sündern. Alle können nicht zahlen. Egal, ob sie viele oder wenige Sünden, ob sie schlimme oder weniger schlimme Sünden begangen haben. Alle sind restlos pleite, verfallen dem Gericht Gottes. Und deshalb sagen wir nicht, also ich bin ein weniger schlimmer Sünder als die anderen. Ich habe ja ganz anständig gelebt. Also wenn man Sünden schon vergleichen will, dann würde ich, wie gesagt, sagen, der Stolz ist das größte Problem, weil er so blind macht für die eigenen Sünden. Ich glaube, Gott ist ein Ehebrecher lieber, der bekennt, dass er zu Prostituierten geht, als ein narzisstischer, selbstverliebter Christ, der meint, er sei immer im Recht und er müsse sich nie entschuldigen. Von beiden Schuldnern wird vom Gläubiger die volle Höhe der Schuld eingefordert und dann beiden vollständig erlassen. Und das ist der Kern des Evangeliums. Gott vergibt jedem in Christus vollständig, egal wie hoch seine Schuld ist. Das ist doch wunderbar. Was ist die Folge? Wenn mir jemand so eine schwere Schuld abnimmt, die ich selber nicht tragen kann, dann ist das Liebe und Dankbarkeit gegenüber meinem Retter. Und dann zeigt sich diese Liebe in Taten der Dankbarkeit, ja, als Folge der Vergebung. Sind wir noch so dankbar für die Vergebung unserer Sünden? Ist auch das, was wir für Jesus tun, Ausdruck unserer Dankbarkeit ihm gegenüber? Oder versuchen wir mit guten Werken die Schuld doch noch irgendwie abzuarbeiten? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem man am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Also ab hier wird der Pharisäer bei seinem Namen Simon genannt. Also es geht nicht um Mann, um irgendjemand, sondern um ihn persönlich. Ja, um dich und mich persönlich. Die Frage Jesu ist einfach und die Antwort ist auch sehr naheliegend. Natürlich wird derjenige, der die größeren Schulden hatte, die größere Dankbarkeit haben. Kann nicht anders sein. Ja, der weiß das richtig. Und nun fährt der Herr Jesus fort. Und er wendet diesen Vergleich auf Simon an. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Also jetzt beachten wir, wie einfühlsam, wie freundlich, wie liebevoll der Herr Jesus mit ihm redet. Er fährt ihn nicht an, er macht ihm keine harten Vorwürfe. Herr Jesus liebt diesen Sünder genauso wie die Sünderin. Er möchte ihm die Augen öffnen für seine eigene Sünde. Der Herr Jesus hält ihm hier kein Sündenregister vor, sondern er zeigt ihm, wo er Taten der Liebe an Jesus unterlassen hat, die eigentlich selbstverständlich gewesen wären. Er konfrontiert Simon damit indirekt auf diese Weise mit der Härte seines Herzens. Simon hat Jesus einfache Dinge der Gastfreundschaft vorenthalten. Wie das Wasser, um die Füße zu waschen, war selbstverständlich. Ein Kuss zur Begrüßung war auch selbstverständlich. Salbung weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall bei wichtigen Gästen. Simon, der eigentlich Gastgeber war, hat die Rangordnung gewissermaßen umgekehrt. Eigentlich war das üblich, dass der Gast über dem Gastgeber steht. Und das ist der Ausdruck von Simons Stolz. Denn er wollte Jesus als einen falschen Propheten entlarven. Nun sagt der Herr: Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Also der Herr Jesus möchte Simon auf diesem Weg zur Erkenntnis seiner eigenen Sünden bringen. Er sagt: Die Sünden dieser Frau sind vergeben. Und in Klammern, deine nicht. Sie hat zwar kein Sündenbekenntnis gesprochen, aber Jesus sieht das Herz. Die große Liebe, die sie dem Herrn Jesus hier entgegenbringt, ist Ausdruck dieser Befreiung von ihrer Schuld. Diese Liebe ist nicht nur ein Gefühl, das war sicher sehr emotional, aber nicht nur, sondern es ist eine Tat, die sie getan hat, diese Salben seiner Füße. Es war sicher kein billiges Öl. Wie hat sich das was kosten lassen? Es ist ein Beweis ihrer Liebe. Und nun zieht der Herr Jesus daraus den Umkehrschluss, hier völlig zu Recht. Wenn jemand nur wenig Liebe zeigt, nur wenig liebt, dann wird sich das auch in seinen Handlungen zeigen. Es ist offensichtlich, dass hier Simon gemeint ist. Er hat als Gastgeber Simon Jesus nur wenig Liebe gezeigt. Er hat nur wenig Vergebung erfahren. Ja, ich frage mich, was ist eigentlich wenig Vergebung? Gibt es das überhaupt? Eigentlich ist gar keine Vergebung geschehen. Wenig vergeben heißt, wer meint, er sei kein Sünder, er hätte keine Vergebung nötig, der wird auch keine von Gott empfangen. Das ist selbstverständlich. Eigentlich hätte Simon Jesus hier recht geben müssen. Seine Reaktion wird hier nicht weiter berichtet, aber wahrscheinlich hat sein Stolz es nicht zugelassen, dass er Jesus recht gegeben hat. Und Jesus spricht zu der Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Diesen Zuspruch des Herrn Jesus empfängt jeder reuige Sünder, der sich mit seiner Last an Jesus wendet. Ich glaube, das ist der schönste Satz der ganzen Bibel. Deine Sünden sind dir vergeben. Hast du das schon gehört von Jesus? Nehmen wir die Vergebung nicht zu selbstverständlich. Es war auch für mich eine unvorstellbare Befreiung, nachdem ich jahrelang unter der Last meiner Sünden gelitten hatte. Als Jesus zu mir sagte, die Last meiner Sünden trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Hast du das auch erlebt? Hast du so in Jesus gerechtfertigt bist vor dem lebendigen Gott? Hat Gott dir das ins Herz gesprochen? Oder quälst du dich noch immer noch mit Lasten aus der Vergangenheit? Kennst du diese Freude der Vergebung? Die Befreiung von aller Last der Schuld? Wenn nicht, dann komm heute noch mit deinen Lasten zu Jesus. Er will es dir auch schenken. Aber hier ist nicht nur von Sünde, im Sinne von groben Verfehlungen die Rede. Denn wir haben es hier ja mit zwei Sündern zu tun. Einer zerbrochenen Sünderin, die mit ihren Lasten zu Jesus kommt und Vergebung und Befreiung erfährt. Und auf der anderen Seite einen stolzen, einen verstockten Sünder, der das nicht macht. Ja, ich sage es nochmal, die Sünde des Stolzes ist leider eine der gefährlichsten Sünden. Sie macht uns blind für unsere eigenen Fehlhaltungen und lässt uns im Selbstbetrug gut leben. Und gerade solche falschen Haltungen, die vom Stolz verdeckt werden, die sind oft Ursache für viele emotionale Probleme. Deshalb ist der Stolz auch eine besondere Gefahr für uns, die wir gläubig sind. Müssen uns von Jesus immer die Augen öffnen lassen und zur Umkehr führen. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Also wir erfahren hier, Simon hatte außer Jesus noch seinen Kollegenkreis eingeladen. Das war jetzt die Reaktion der anderen Gäste. Und wieder geht es um die zentrale Frage, wer ist Jesus? Wie kann der sich anmaßen, Sünde zu vergeben? Das kann doch nur Gott, oder? Stimmt, 100%. Aber Jesus ist Gott. Er hat es doch zur Genüge bewiesen. Durch seine Worte, seine Taten. Ja, Gott vergibt Sünde. Aber er vergibt sie nur in Christus. Und er vergibt sie nur aufgrund des stellvertretenden Todes Jesu am Kreuz. Die einzige Grundlage. Übrigens auch schon im Alten Testament, das lesen wir im Hebräerbrief. Wer an Jesus vorbeigeht, wird an Gottes Vergebung vorbeigehen. Denn wo sollen wir sie sonst finden? Nun zum Schluss kommt noch die zweite Voraussetzung für die Vergebung der Sünden. Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Es ist ganz entscheidend. Jesus spricht ihr die Vergebung zu, und zwar allein durch den Glauben. Gott vergibt nicht durch das Werk der Liebe, sondern nur aufgrund des Glaubens. Deshalb müssen wir Glaube und Werke immer auseinanderhalten. Die Frau hat an Jesus, den Messias, den Retter, geglaubt, der allein vergeben kann. Ihr Liebeswerk, das war eine Folge davon, ein Ausdruck ihres Glaubens. Die Frucht der Vergebung ist Frieden mit Gott. Dieser innere Friede, der aus der Vergebung kommt, der ist unbeschreiblich schön. Vor allem, wenn man sich jahrelang gequält hat mit Vorwürfen und Selbstanklagen und allem Möglichen. Diese Last ist dann weg, für immer. Sie liegt auf dem Gekreuzigten. Niemand außer Jesus kann dir solche Lasten abnehmen. Kein noch so kompetenter Psychologe ist dazu in der Lage. Wenn mal die Last der Sünde weg ist, dann hat man tiefe Liebe zu Jesus, weil er einen diese Last genommen hat. Ist das nicht Grund zur Freude im Herrn Jesus? Im Grunde müsste uns der Dank für die Vergebung ständig zur Anbetung führen. Und statt Bitterkeit, Anklagen und Vorwürfen gegen die Sünder zu einem Brennen für sie, dass wir sagen, Herr, gib ihnen das auch, was du mir gegeben hast. Gerade in unserer Zeit, dieser zu Ende gehenden Endzeit, wo Gottlosigkeit und der gesellschaftliche Niedergang geradezu explodieren, wollen wir die Sünder nicht anklagen, noch uns über sie erheben, sondern sie eindringlich zu Jesus rufen. Jesus ist der Einzige, der dich retten wird vor dem, was noch auf diese Welt zukommen wird. Darum komm mit deinen Sünden zu Jesus. Er liebt dich und will dir vergeben. Amen. Herr Jesus Christus, wir können dir nur danken und dich darüber anbeten, für dein Liebeswerk am Kreuz, für uns verlorene Sünder, und dass wir das erkennen durften und annehmen durften. Herr, und wir bitten dich für jeden, der das noch nicht hat, öffne ihm das Herz. Lass ihn Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott finden. Und bitte hilf uns, Herr, dass wir nicht der Sünde des Stolzes verfallen. Decke unser Herz auf. Führe uns immer zur Buße und lass uns Botschafter sein deiner Gnade und deines Friedens. Amen.